Also wir wollen Römerbrief öffnen, Kapitel 15. Römerbrief, Kapitel 15. Heute möchten wir die Verse lesen von 14 bis 21. Von Vers 14 bis 21. Wenn jemand eine Bibel fehlt, da sind mit Sicherheit noch welche. Von Vers 14. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, einander zu ermahnen. Ich habe das Und ausgelassen, wir kommen später dazu. Vers 15. Das macht mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, und euch wieder zu erinnern aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, besser gesagt zum Ziel, also hier ist Ehrgeiz, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf dem Grund eines anderen baue, sondern, wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen, und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Also zu diesem Text. Wir wissen, dass die ersten 11 Kapitel dieses Buches uns Gott Theologie weitergegeben hat. Das Verständnis des Heils, damit wir wissen, wie Gott das Heil vorbereitet, wie er das ausgeschüttet hat über die Menschen. Das waren die ersten 11 Kapitel. Von Kapitel 12 bis Kapitel 15 hat er aufgezeigt, was die logische Reaktion, was die Schlussfolgerung auf so ein gewaltiges Heil, was diese 11 Kapitel beschrieben haben, welch eine logische Reaktion jetzt kommen müsste. Und zwar die Hingabe des Leibes. Die Hingabe des Leibes zu Gott, dass man sich Gott zur Verfügung stellt, und zwar, dass man es versteht. Und im Kapitel 13, Vers 8 ist es, da sagt er, denn ihr seid schuldig. Versteht das, dass ihr in einer Schuldigkeit steht, in einer Verpflichtung. Und diese Schuldigkeit ist logisch, dass ihr auf so ein Heil reagiert mit dem, dass ihr euren Leib dargibt. Wie sieht das aus? Und das zeigt er dann auf, indem, dass er sagt, lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Denksinnes. Und weiter kommt er dazu und sagt, okay, zieht Christus an, so dass ihr von außen ausseht wie Christus. Dass diejenigen, die euch von außen betrachten, Christus sehen. Also, und dann kommt er zu dem Punkt, Kapitel 15, Vers 13, wo er sagt, der Gott der Hoffnung aber. Du hast eine Auflistung von der Theologie, du hast einen Weg, der vorgezeigt wird, die Reaktion auf diese Theologie, und dann kommt er damit und sagt, Gott aber, Gott der Hoffnung aber, fülle euch mit aller Freude. Das ist, was Gott machen wird. Und nachdem er das den Römern gezeigt hat, der Gemeinde in Rom, gießt er hier sein Herz aus. Hier ist der Hauptteil des Briefes abgeschlossen. Also mit Vers 13 ist der Hauptteil des Briefes abgeschlossen. Und hier gießt Paulus sein Herz aus. wie es ihm geht, sein Verständnis, wie er es lebt und erlebt. Der Kern dieses Abschnittes ist Vers 17. Also es spitzt sich von allen Seiten zu Vers 17 zu und geht von Vers 17 weg. Also man könnte es sehen wie eine Pyramide und Vers 17 ist so die Hauptaussage. Darum geht es hier. Ich lese es. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Ich möchte das mit zwei anderen Übersetzungen lesen. Es ist ein sehr schwieriger Text, um zu übersetzen. Ich lese von Elberfelder. Ich habe also etwas zum Rühmen. Ja, Schlachter übersetzt, ich habe einen Grund. Ich habe etwas zum Rühmen. Meint keineswegs, dass ich nur etwas zum Rühmen habe, nur bisschen. Ja, sondern er möchte aufzeigen, da ist etwas, ich habe etwas zum Rühmen. Deswegen übersetzt Schlachter einen Grund. Sehr gut übersetzt. Ja, da ist ein Grund da zum Rühmen. Also nochmal Elberfelder. Ich habe etwas zum Rühmen in Christus Jesus in den Dingen, die Gott angehen. Oder also darf ich mich in Christus Jesus auch der Sache Gottes rühmen? Eindeutig, Paulus möchte hier aufzeigen, dass er sich rühmen möchte und dass das berechtigt ist. Warum ist das der Kern dieses Abschnittes? Ihr kennt alle eine logische Argumentation. Ja? Ihr habt selbst damit argumentiert, wenn ihr argumentiert habt, okay, für irgendetwas. Ich lese den Vers nochmal. Also darf ich mich in Christus Jesus auch der Sache Gottes rühmen. Wenn ein Text anfängt mit also, dann ist es wie ein Strich von demjenigen, wenn einer geredet hat und dann zieht er einen Strich und sagt also. Okay? Das bezieht sich auf das, was er davor gesagt hat. Dieser Vers, warum müssen wir von diesem Vers anfangen? Wenn wir nicht von hier anfangen, kann es leicht passieren, dass wir diesen Text auslegen in die falsche Richtung. Dass wir es nicht ganz begreifen, worum es geht. Deswegen ist Vers 17 schon mal direkt so ein Licht, wo es zeigt, okay, diesen Text hast du zu betrachten in dieser Perspektive. Also es geht hier darum. Also ist ein Schlussstrich. Ich möchte euch durch zwei Beispiele das aufzeigen, wie also in der Schrift benutzt wird und auch wie wir es benutzen in Argumentationen. Also ist ein Schlussstrich und es zeigt auf etwas, also man könnte sagen, es ist eine Zusammenfassung von dem, was gesagt wurde. Das ist das eine, was uns also aufzeigt. Ich möchte euch zu Richter Kapitel 9 bringen. Richter Kapitel 9 von Vers 19. Da ist ein Mann, er heißt Jotham im Richterbuch. Und dieser Jotham, er steht auf und er hält eine Rede. Und in seiner Rede hat er genau diese gleiche Reihenfolge, wie wir hier im Römerbrief finden. Ich lese Vers 19. Also, wenn ihr an diesem Tag an Jerubbaal und an seinem Haus treu und redlich gehandelt habt, so erlebt Freude an Abimelech und er erlebe Freude an euch. Wenn aber nicht, so gehe Feuer aus von Abimelech und verzehre die Brüder von Sichem, die Bürger von Sichem und das Haus Milo. Und es gehe auch Feuer aus von den Bürgern von Sichem und vom Haus Milo und verzehre Abimelech. Mitten in seiner Rede fasst er seine Rede zusammen und sagt also. Ja, und das ist der rote Faden, den er in seiner Rede gehabt hat. Und das werdet ihr leicht feststellen, wenn ihr ein paar Verse zurückgeht. Dann hat er angefangen damit, dass er ihnen ein Gleichnis erzählte. Und sagt, hört mal zu, ihr Leute von Sichem, da ist für diejenigen, die die Geschichte vielleicht nicht so geläufig ist, da ist ein Mann, ein Sohn von Jerubbaal. Kinder, wisst ihr, wer Jerubbaal war? Nicht alle auf einmal, es war Gideon. Er hieß mit Zweitnamen Jerubbaal. Warum? Weil er gegen den Baal gestritten hat und weil sein Vater gesagt hat, hört mal zu, wenn der Baal wirklich Gott ist, so soll er gegen ihn selber kämpfen. Deswegen hieß er Jerubbaal. Also, dieser Sohn von Gideon, einer von ihnen, er ist hingegangen und hat alle anderen Söhne hinrichten lassen, um selber König zu werden. Und dieser Jotham, der jüngste Sohn, er ist geflohen. Und jetzt hält er diese Rede und sagt ihnen, Leute, wenn ihr, stellt euch mal vor, da sind Bäume, die sind hingegangen und haben den Ölbaum, den Feigenbaum, den Weinstock gefragt, wollt ihr nicht über uns König sein? Ja, also der Ölbaum wurde gefragt, der Feigenbaum und der Weinstock. Und all diese drei haben geantwortet, nein, wir wollen das nicht. Und dann sind die Bäume hingegangen, haben den Dornbusch gefragt, willst du nicht über uns König sein? Und der Dornbusch sah die Gelegenheit, also hier König zu sein über die Bäume, kommt her und ich will euch mit meinem Schatten zudecken, nimmt Zuflucht in meinem Schatten, ist natürlich sehr sarkastisch. Und dieser Jotham, ja, er bringt dieses Beispiel und dann zieht er sozusagen ein Fazit. Er zieht den Kern daraus. Und das sehen wir dadurch, dass er es deutlich macht. Also, ja, wenn ihr richtig gehandelt habt, dann so und so. Und genauso geht dann seine Rede auch weiter. Und dieses Also ist ein Strich und zeigt uns auf, dass gegründet wird, dass er sich gründet auf dem Text, was davor geht und das sozusagen zusammenfasst, eine Zusammenfassung. Du kannst das also aber noch benutzen, indem es bleibt wie ein Schlussstrich, dass eine Sache betrachtet wurde und jetzt wird aufgrund dessen, dass man diese Sache betrachtet hat und klargestellt hat, gibt es eine Reaktion. In beiden Fällen, wie das gebraucht wird, ist immer, es wird ein Strich gezogen und entweder kommt jetzt eine neue Reaktion aufgrund dessen oder es ist eine Zusammenfassung. Und das möchte ich auch noch aufzeigen, und zwar aus Markus Kapitel 2. Hier geht es um eine Schlussfolgerung, ja, aufgrund dessen, was davor war. Vers 28 sagt Jesus, also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Das sind die Jünger, die gehen durch das Feld, sie nehmen Ähren und essen das und sie zermalmen, also reiben das in ihren Händen und werden diesbezüglich angegriffen von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und Jesus sagt ihnen in den Versen davor Folgendes, ich lese nur Vers 27, und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Hier ist nicht einfach eine Zusammenfassung von dem, was davor geschah, sondern hier ist ein Schlussstrich gezogen worden mit dem Also und ist eine neue These sozusagen aufgestellt worden. Okay, hier ist etwas. Also ist der Sohn des Menschen Herr über den Sabbat. Warum? Gott hat den Sabbat, wie Paul gesagt hat, ebenso als ein Zeichen gegeben, als ein Schatten auf Christus. Christus ist das Hauptsächliche. Er ist das Wesen, nicht der Sabbat. Und also ist der Sohn des Menschen Herr über den Sabbat. Ja? Das muss man verstehen. Und aus diesem Grund, einfach aus der Betrachtung des Textes, und ich möchte euch ermutigen, dass ihr eure Bibel, wenn ihr sie liest, aufmerksam liest, dass ihr auf diese Dinge achtet. Das sind Wegweiser, wie du anfängst, den Text zu betrachten. Auf was hast du zu achten? Der Text gibt es dir vor, es ist nicht deine Entscheidung. Und so ist Vers 17 also so ein Schlussstrich, und der zeigt uns auf, in welche Richtung es geht. Und Paulus macht hier deutlich, er hat einen Grund zum Rühmen. Und zwar der Sache Gottes. Paulus hat einen Grund zum Rühmen. Das, was Gott angeht. Eine Frage. weswegen kann man sich rühmen? Warum rühmt jemand sich? Was hast du, also was musst du haben, dass du dich rühmen kannst? Die einfache Antwort ist, du musst mit dem, was du hast, höchst zufrieden sein. Also du musst in eine Zufriedenstellung gebracht worden sein durch das Ding, was du hast, sei es Auto, sei es Haus, sei es Menschen, sei es Freunde, Beziehungen, Arbeitsstelle. Du bist zufrieden. Aus diesem Grund rühmst du dich. Ja? Du bist äußerst zufriedengestellt über das. Deswegen rühmt man sich. Und genau das ist es hier. Paulus rühmt sich Gottes, weil er äußerst zufrieden ist über die Handlung Gottes. Er hat gerade die 11 Kapitel der Theologie aufgezeigt, des Heilsplanes Gottes. Er hat aufgezeigt die logische Reaktion und er hat abgeschlossen mit dem Gott des Segens, der seinen Segen darüber ausgießt. Und jetzt schüttet er sein Herz aus und sagt, Leute, ich bin äußerst zufrieden mit dem Plan Gottes. In allen Dingen. Ich habe etwas zum Rühmen über das Handeln Gottes. Ich rühme mich über Gott. Hast du das in deinem Leben, möchte ich fragen. Hast du diesen Zustand deines Herzens, dass du über die Pläne, über die Wege Gottes, genauso wie der Apostel hier ausrufen kannst, wenn ich Gottes Wege betrachte, wenn ich seinen Heilsplan betrachte, so habe ich eins in meinem Herzen, dass ich Gott rühme. Ich bin höchst zufrieden mit seinen Leistungen, mit dem, was er getan hat. Also, in diese Richtung geht es. Und ich möchte euch aufzeigen, warum. Also, Verse 14 und 16, oder besser gesagt Verse 14 ja, bis 16, nicht Verse 14 und 16, Verse 14 bis 16 zeigen uns, wie Gott versorgt, wie Gott ausrüstet. Gott gibt das Notwendige. Man könnte diese zwei Verse hinstellen und sagen, Gott gibt das richtige Werkzeug in die Hand. Okay? Gott rüstet die Kinder, seine Kinder aus mit dem richtigen Werkzeug. Von Vers 18 sehen wir die Wirkung dieses Werkzeugs. Also die Wirkung Gottes durch dieses Werkzeug. Und wir sehen die Baustelle, an der gearbeitet, an der gewirkt wird. Und wir sehen, wie daran gearbeitet und gewirkt wird. Also einfach zu sagen, in Verse 14 und 16 sehen wir das Werkzeug. Und in Versen danach, also Verse 18 bis 21, sehen wir, wie mit diesem Werkzeug gearbeitet wird. Also gehen wir zum Vers 14. Er befähigt. Es ist Gott, der befähigt. Aus diesem Grund ist die Zufriedenheit da. Die völlige Zufriedenheit über die Wege Gottes. Gott befähigt. Ich lese Vers 14 nochmal. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis. Nämlich, wer, denke ich, hier besser übersetzt, nämlich fähig, einander zu ermahnen. Ja, also wir haben und könnte man auch übersetzen, aber wir haben dieses und, dieses griechische Wort wird auch als nämlich übersetzt. Und ich denke, hier würde es besser passen. Warum? Gott befähigt zu ermahnen. Gott befähigt sie zu ermahnen. Deswegen freut sich Paulus. Hier gibt er jetzt die Staffel weiter. Er hat sie in diesen 15 Kapitel ermahnt. Er hat zu ihnen viel geschrieben. Aber jetzt richtet er sich an sie und freut sich über Gott, der sie befähigt, befähigt zu dienen, befähigt zu ermahnen. Und zwar aus dem Grund, weil diese zwei Dinge von Gott sind. Also die Befähigung zu ermahnen benötigt etwas. Man kann auch die Frage beantworten, wann ist jemand fähig zu ermahnen? Ich lese Vers 14 nochmal. Ich selbst habe, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis. Also diese zwei Dinge sind notwendig, voller Güte zu sein und Erkenntnis zu sein. Und die Schlussfolgerung ist, fähig einander zu ermahnen. Also, Gott ist es, der dieses gibt. Gott macht die Gemeinde fähig. Gott macht seine Kinder fähig. Woher weiß ich das? Weil uns Vers 17 schon mal die Richtung gewiesen hat. Ich könnte hier auf Irrschlüsse mich begeben, dass ich sage, okay, das sind aber Gütigkeit und Erkenntnis, das sind Sachen, die können wir produzieren und machen und tun. Also warum gibt er die Ehre völlig Gott aus seinem Herzen? Warum sagt er, ich habe etwas zu rühmen in diese Richtung, also was Gott anbelangt? Ihr Lieben, woher wusste Paulus das über diese Gemeinde? Woher kannte er diese Gemeinde? Wir wissen, dass er selbst dort nicht gewesen ist. Paulus hat die Gemeinde nicht besucht. Woher wusste er über die Gütigkeit, die Erkenntnis dieser Gemeinde? Wenn du wieder zurückblätterst zum ersten Kapitel des Römerbriefs, so wirst du feststellen, dass über die Gemeinde in Rom gesagt wird, ihr Glaube hat sich bekannt gemacht, über die ganze Welt. Alle kannten den Glauben der Gemeinde. Das sagt aber nichts aus über ihre Güte und ihre Erkenntnis. Woher weiß Paulus das? Er sagt ja, ich selbst habe, meine Brüder, die feste Überzeugung. Diese feste Überzeugung des Paulus kommt aus einem Prinzip, was ihr durch das Lesen der Schrift immer und immer wieder feststellen werdet. Woher diese Überzeugung von diesen Menschen kam. Und zwar dadurch, ich möchte euch zu Kolosser bringen. 1. Kolosser 1, Vers 3. Hier sprudelt Paulus mit Dank über. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann kommen drei Gründe, warum er dankt. Also er dankt wegen Glauben an Christus Jesus. Er dankt wegen der Liebe zu allen Heiligen. Und er dankt um der Hoffnung willen, die sie haben. Das ist Verse 4 und 5. Und jetzt in Vers 5 geht er weiter, ja. Er greift noch die Hoffnung auf, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tage an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Es gibt etwas Festes, woher Paulus das wissen kann über diese Gemeinde, dass sie Gütigkeit und Erkenntnis haben, dass sie fähig macht zu ermahnen, zum Dienen, weil das Evangelium Gottes zu ihnen in Wahrheit gekommen ist. Das ist, was sich durch die ganze Schrift durchzieht und besonders in den Briefen, dass wenn das Evangelium zu Menschen kommt, dann bringt es Frucht. Ja, Vers 6. Also, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in der Wahrheit erkannt habt. Wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen überführt werden von der Gnade Gottes, wenn sie in Wahrheit, wie er hier bezeichnet, das erkannt habt, dann trägt es Frucht. Und Güte und Erkenntnis sind Frucht Gottes. Aus diesem Grund hat Paulus die Zuversicht und er weiß es über die Gemeinde, dass Gott sie ausgerüstet hat, dass Gott sie fähig macht zum Ermahnen. Aus welchem Grund? Weil er weiß, dass das Evangelium, was ihm anvertraut wurde, das lebendige Wort Gottes ist und das befähigt. Das Gleiche findet ihr wieder in der Apostelgeschichte, wo ein Mensch verwandelt wird. Das Gleiche findet ihr wieder in 1. Thessalonicher. Ich möchte auf diese Stellen nicht eingehen. Nur zeigen, dass wenn das Evangelium zu Menschen kommt und sie in Wahrheit glauben, dann werden sie befähigt. Dass das ein Wachstumsprozess ist, das ist klar. Aber ein jedes Kind Gottes wird befähigt, den anderen zu ermahnen. Ihr Lieben, es ist nicht notwendig zu ermahnen, dass man erstmal irgendeine Bibelschule besucht, dass man irgendwelche theologische Ausbildung hat. Gott befähigt zu dienen am anderen, dadurch, dass er dich in sein Reich gerufen hat. Wenn er dich zu deinem Kinde gemacht hat, dann hat er dich befähigt, dann hat er in dir Frucht gewirkt. Das ist es, warum Paulus diese Sicherheit hat. Also, ich möchte euch aufzeigen, dass Güte und Erkenntnis ebenso ein Werk des Heiligen Geistes sind, die Gott in dir bewirkt. Im Neuen Testament, wenn es darum geht, wo Güte beschrieben wird, diese Eigenschaft, die nötig ist, um zu ermahnen, so weiß sie uns immer, so führt sie uns immer zurück zu Gott. Galater Kapitel 5 und Epheser Kapitel 5. In Galater Kapitel 5 geht es um die Frucht des Geistes. Und da wird Güte erwähnt, denn die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Es ist etwas, was der Geist wirkt. Epheser Kapitel 5, Vers 9. Die Frucht des Geistes, manche übersetzen die Frucht des Lichts, besteht nämlich aus lauter Güte. Nicht unsere Frucht, sondern die Frucht des Geistes, die Gott gibt. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Kinder Gottes seid, dann seid ihr ausgerüstet mit Güte, dass ihr fähig seid, einander zu ermahnen. Gott hat es in euch gewirkt. 2. Thessalonicher 1 von Vers 9. 2. Thessalonicher 1 von Vers 9 lese ich. Sie werden Strafe erlangen. Ich möchte kurz den Kontext hier aufzeigen. Hier ist eine Gemeinde, die steht in Leiden. Die steht in körperlichen Leiden. Sie wird bedrängt. Sie werden umgebracht. Sie werden verfolgt. Und zu dieser Gemeinde schreibt er, hört zu, sie werden Strafe erleiden. Es wird ein Tag kommen, da diejenigen, die euch peinigen und verfolgen, zur Rechenschaft gezogen werden. Sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht zu werden, also in euch Kinder Gottes, wenn dieser Tag kommt, dann wird er verherrlicht werden in euch, durch euch und in allen anderen bewundert zu werden, die Glauben haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Vers 11. Deshalb, aus diesem Grund, weil die Situation so ist, weil er sie jetzt ermutigt, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass, und jetzt hört zu, unser Gott euch würdig erachte der Berufung, das ist eins, das zweite, und dass er das Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Also es sind zwei Dinge, die hier noch genannt werden. Und dass er alles Wohlgefallen an der Güte in Kraft vollende und dass er das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Wenn du verfolgt wirst, körperlich, wenn du deine Familie vielleicht verloren hast dadurch, wenn du deine Kinder dadurch verloren hast, deine Gesundheit dadurch verloren hast, so benötigen wir Gottes Gnade. Guckt mal, ich lese es nochmal. Und dass er alles Wohlgefallen an Güte in Kraft vollende. Dass du immer noch Wohlgefallen hast an der Güte. du möchtest diese Leute vielleicht in so einer Situation, ja, derjenige, der dir so viel Leid zugefügt hat, der deine Familie vielleicht zerstört hat. Wir kennen zurzeit diese Dinge nicht. Ihr Leben, aber niemand sagt, dass es morgen für uns schon ändern könnte. Wenn wir in Verfolgung hineinkommen, ja, dann sagt hier Paulus, das ist sein Gebet, dass ihr immer noch Wohlgefallen an der Güte habt und dass er das in seiner Kraft vollende. Bis ans Ende, dass du völliges Wohlgefallen hast an der Güte deinen Verfolgern gegenüber. Dass du keinen Groll gegen diese Menschen hegst, die dein Leben zerstört haben, das Leben deiner Kinder und so weiter. Gütigkeit ist etwas, was Gott gibt. Und Gott gibt es einem jeden, der sein Kind ist. Dass wir darin wachsen müssen, ist deutlich. Deswegen ist es auch hier als Gebet, dass er sagt, dass Gott diese Güte in euch groß werden lasse. Ich möchte hier eine Pause einlegen, also bis zum nächsten Sonntag. Ein jeder von euch hat diese Güte von Gott erhalten. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Dinge nutzt. Es ist nicht so, dass Gott es einfach nur gewissen Leuten mit irgendeinem Grad der Wissenschaft, mit einem theologischen Titel als Doktor oder Master oder sonst irgendjemanden anvertraut hat, den Dienst am nächsten auszuführen, und zwar den Dienst der Ermahnung, sondern Paulus freut sich hier und ist überzeugt von diesen Leuten, von der Gemeinde in Rom, dass sie voller Gütigkeit und Erkenntnis sind, fähig einander zu ermahnen. Und das in dem Kontext, dass er gezeigt hat, Leute, ich bin völlig zufrieden über das Werk, was Gott gemacht hat. Gott hat euch Werkzeuge in die Hand gelegt. Ihr seid nicht ohne losgeschickt worden, geht und macht, sondern Gott hat dafür gesorgt. Auf der anderen Seite möchte ich daran erinnern, dass Güte und Erkenntnis zwei Dinge sind, die grundlegend notwendig sind, um einander zu ermahnen. Wenn es dir an Gütigkeit fehlt, wenn du hingehst und sagst, okay, wenn ich diesen Vers aus Thessalonicher lese und dass er alles Wohlgefallen an der Güte in Kraft vollende, ich habe kein Wohlgefallen an Güte, dann warte, dann geh ins Gebet, geh niemanden ermahnen, wenn dein Herz nicht gefüllt ist mit Gütigkeit. Also zwei Dinge, die notwendig sind und zwei Dinge, die Gott einem jeden Kind Gottes gegeben hat. Lasst uns ihn dafür danken.